Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Es war gestern ein guter Abend, aber es ist dann auch immer ein bisschen spannend, was für Fragen und Anregungen nachher noch kommen. Am meisten wurde ich gefragt, wo genau in Wuppertal ich denn gelebt habe. Also nur damit das jetzt alle wissen, ich bin geboren in Elberfeld, aufgewachsen in Kronenberg und meine erste eigene Wohnung hatte ich in Barmen-Wichlinghausen. Ich bin Wuppertaler von Geburt. Hab auch heute noch die E-Mail-Adresse wehtal.de. Die habe ich behalten bis heute. Ich habe eine Predigt mitgebracht aus einer Predigtreihe bei uns. Ich habe es gestern Abend schon gesagt, sind dabei, dass wir uns mit dem Heiligen Geist beschäftigen, weil die Gemeinde in Wienhausen sich fragt, wie wollen wir weiter damit umgehen? Und sie haben gesagt, dafür brauchen wir eine Grundlage, auf der wir gemeinsam darüber reden können. Predige doch bitte dazu. Und so habe ich eine Reihe angefangen und diese Predigt ist mitten aus dieser Reihe heraus. Das heißt, ich habe schon manches dazu gesagt, ich werde auch noch manches dazu sagen. Das ist ein Teil. Aber ich glaube, ein Teil, der durchaus auch für sich redet und verständlich ist, nämlich die Frage, wann habe ich denn den Heiligen Geist? Und diese Frage ist ja durchaus nicht uninteressant, denn sie wird ja in der Christenheit ganz unterschiedlich beantwortet. Von der Antwort an, dass gesagt wird, ja, ich bekomme den Heiligen Geist in Verbindung mit dem Sakrament der Taufe. Und das ist ja bei vielen verbunden mit Kindern, mit Babys. Wir behaupten, sagen, glauben, dass wir den Heiligen Geist doch dann bekommen, wenn wir uns zu Jesus hinwenden, wenn wir uns bekehren. Mit dem Schritt zu Jesus bekomme ich doch den Heiligen Geist, dann habe ich ihn doch. Und dann gibt es eben wieder weitere, die sagen, nee, so sieht das nicht aus. Es braucht noch eine extra und besondere Geistestaufe, damit ich, wenn ich zu Jesus gekommen bin, nachher auch noch den Heiligen Geist habe. Und das ist dann verbunden, meistens dann auch noch mit besonderen Gaben und allen möglichen Dingen, die da sichtbar werden. Wir wissen, was wir glauben, aber ja, stimmt das denn auch? Was sagt denn die Bibel dazu? Darum soll es heute gehen. Wann habe ich den Heiligen Geist? Wer predigt, der kennt das. Die gleiche Predigt, Zuhörer, die es alles genau gleich miterleben und trotzdem sehr unterschiedlich reagieren. Die gleiche Predigt löst beim einen Fragen aus. Dass man spürt, da ist jemand zwar angesprochen, aber möchte nicht so richtig sich darauf einlassen. Beim anderen löst die gleiche Predigt Ablehnung aus und er sagt, nee, Moment, damit bleib mir bitte vom Leib, davon will ich nichts wissen. Und der Dritte, der geht voll und ganz drauf ein und sagt, ja, darin habe ich für mich die Stimme Gottes gehört. Das wird schon in der Bibel an verschiedenen Stellen berichtet. Etwa wenn Paulus in Athen dort das Evangelium verkündigt, sind genau diese drei Reaktionen nachher da, dass die Menschen ganz unterschiedlich auf die gleiche Predigt reagieren. Woran liegt das? Das liegt daran, dass schon an dieser Stelle, wenn Menschen vom Evangelium noch überhaupt nichts wissen, es zum allerersten Mal hören und herausgefordert sind, überhaupt mal Stellung dazu nehmen, dass sie da schon darauf angewiesen sind, dass der Heilige Geist zu ihnen redet. Das sagt Jesus ganz deutlich. In Johannes steht das, 6, Vers 44. Es kann niemand zu mir kommen, sagt Jesus, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Da steht der Vater, das hatte ich schon mal geklärt in einer Predigt, Vater, Sohn und Heiliger Geist lassen sich nicht trennen. Der Geist ist es, der in uns Menschen wirkt, wenn der Vater etwas für uns tun möchte. Niemand kann zu mir kommen, sagt Jesus, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Dieses Ziehen, das passiert auf tausend und eine Weise. Da gibt es nicht ein Schema, das man sagen könnte, so genau muss das ablaufen. Aber ohne dieses Ziehen kann wiederum geschehen, was will, und es wird nichts passieren, weil ich nichts verstehe. Es braucht den Heiligen Geist, damit ich überhaupt ja etwas spüre in mir, dass Gott mich zieht, dass ich zu ihm gerufen bin. Und dann geht es auch weiter, bei jedem weiteren Schritt in den Glauben hinein, bei jedem weiteren Schritt zu Jesus hin. Paulus beschreibt das im Brief an Titus, so Kapitel 3, als aber erschien, die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilands machte er uns selig, nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben seien nach der Hoffnung auf ewiges Leben. Gott macht uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Das, was passiert, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt, passiert durch den Heiligen Geist. Sonst passiert es nicht. Petrus dankt ja auch in seinem Brief: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Er ist es, der wirken muss. Nicht ein Mensch kommt zu Jesus aus sich. Nicht ein Mensch trifft seine Entscheidung und kann damit nur bestimmen, wo er steht, sondern Gott ist es, der die Wiedergeburt schenkt und es mir überhaupt erst ermöglicht, diesen Schritt zu tun, der dabei in mir wirkt. Der Geist handelt, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Was ist ohne Geist? Nichts. Der Geist ist es, der mir schenkt, was nötig ist, damit ich zum Glauben komme. Paulus fasst das zusammen in einem sehr klaren und deutlichen Wort, 1. Korinther 12. Darum tue ich euch kund, dass niemand durch den Geist Gottes redet, der durch den Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Kann man das noch klarer ausdrücken? Es braucht den Geist, damit ich zu Jesus kommen kann, damit ich meine Entscheidung für ihn treffen kann, damit ich ihn als Herrn meines Lebens aufnehmen kann, damit ich erkennen kann, was er für mich getan hat, dass er für meine Sünde gestorben ist und. Durch den Geist, sonst passiert das nicht. Es gibt 1000 Wege zu Jesus. Wenn wir erzählen würden, jeder hat seine ganz eigene Geschichte. Es gibt auch nicht die eine richtige Form. Aber eines ist bei uns allen gleich. Der Heilige Geist hat uns berührt, ob wir das so gespürt und erfahren haben oder auch nicht. Nur um das klar und deutlich auch dazu gesagt zu haben, die Taufe, die ist dann nur das äußere Zeichen für das, was da innerlich passiert ist. Das Neue Testament sagt auch, das Siegel, das nachher darauf gesetzt wird, für den wertvollen Inhalt, der schon längst da ist. Die Taufe an sich, die ist nicht das eigentliche Geschehen. Durch ein Sakrament in dieser Form, da handelt Gott nicht. Das heißt, wer zum Glauben an Jesus Christus kommt, kann das nur durch den Heiligen Geist. Er muss schon gezogen werden zum Vater hin, damit er überhaupt erst einmal Gott sieht, wahrnimmt, erkennt. Er braucht es, dass Gott ja die Wiedergeburt schenkt, damit da überhaupt eben in meinem Herzen das Entscheidende passieren kann. Der Heilige Geist muss mir die Augen, die Ohren, das Herz, den Kopf öffnen, dass ich Jesus als meinen Herrn erkenne und bekenne. Entsprechend finden wir das ja auch in der Apostelgeschichte, dass die Bekehrung zu Jesus und die Wiedergeburt da fast immer nicht nur eng verbunden sind, sondern untrennbar zusammengehören. Das fängt ganz vorne an, an Pfingsten, wenn da die Menschen vor Petrus stehen und fragen, was sollen wir denn jetzt tun, dass Petrus ihnen sagt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen den Heiligen Geist. Und geht weiter durch die ganze Apostelgeschichte. Hananias bestätigt das auch, als Paulus zum Glauben kommt. Wenn ich dir die Hand auflege, wirst du den Heiligen Geist empfangen. Und wenn Menschen zum Glauben kommen, dann passiert genau das immer wieder. Das ist der Normalfall. Wenn Menschen zum Glauben an Jesus Christus bekommen, dann bekommen sie auch den Heiligen Geist. Das gehört zusammen. Wir glauben es richtig. Wunderbar. Doch alles klar, oder? Was sollen wir uns damit also jetzt weiter und näher auseinandersetzen? Ich bin zum Glauben an Jesus Christus gekommen, also habe ich den Heiligen Geist. Alles gut. Nicht ganz. Da wird in der Gemeinde in Jerusalem werden Mitarbeiter gesucht. Es ist Streit aufgekommen zwischen den griechischsprachigen und den hebräischsprachigen. Die Apostel haben für sich beschlossen, wir wollen im Dienst des Gebets und der Verkündigung bleiben. Und so werden Diakone gesucht, die praktisch mit anfassen sollen, die guten Gaben, die für die Witwen gegeben werden, auch zu verteilen. Und es ist ganz spannend dann zu gucken, was sind denn die Auswahlkriterien dafür? Da sagt Petrus, darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geist und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Die voll Geist und Weisheit sind. Diese Formulierung findet sich in der Apostelgeschichte, wenn man mal darauf achtet, öfter, durchaus öfter, angefangen von Pfingsten, dass sie erfüllt wurden vom Heiligen Geist, bis dahin, dass Petrus vor dem Hohen Rat steht und voll Heiligen Geist sein Zeugnis an den Hohen Rat weitergibt, oder dass die Gemeinde beim Gebet für Petrus und Johannes erfüllt wird vom Heiligen Geist und Barnabas, der unterwegs ist und voll Heiligen Geist seinen Dienst tut und so weiter und so weiter. Voll Heiliger Geist. Und das erscheint da immer als etwas Besonderes, als etwas, was eben heraussticht, was befähigt zu besonderen Aufgaben. Voll. Voll des Heiligen Geistes. Das setzt ja ein ganzes Stück voraus, dass es neben dem Vollen auch noch was anderes geben muss. Eben nicht ganz so voll, halb voll oder vielleicht auch nur leer. Jesus lädt uns ein, dass wir, die wir schon zum Glauben gekommen sind, uns ja auch jederzeit an Gott wenden können, wie Kinder an einen Vater. Und was gibt Gott dann? Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch? Und er gibt ihm statt eines Fisches eine Schlange. Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Der Vater den Kindern Also nicht Leute von außerhalb, die mit Glauben nichts am Hut haben, sondern die Kinder. Die kommen und bitten. Und der Vater gibt den Geist. Moment, haben wir nicht eben festgestellt, wenn ich zum Glauben gekommen bin, habe ich den Geist? Wieso muss der Vater dann dem Kind noch einmal Geist geben? Es gibt Menschen, die sind voll Heiligen Geistes und scheinbar auch Menschen, die sind nicht ganz so voll. Wir können Gott bitten als Christen und er gibt den Heiligen Geist. Was hat es damit auf sich? Ja, es gibt dann die, die meinen, daraus ließe sich ableiten, also es braucht doch noch eine extra Glaubenstaufe. Und es gibt ja auch in der Apostelgeschichte diese Geschichten, wo der Geist eine besondere, eine extra Gabe ist. In Samaria ist das so, da kommen die Menschen zum Glauben, aber die Apostel stellen fest, die haben noch nicht alles. Und sie legen ihnen die Hände auf und sie bekommen dann erst den Heiligen Geist. Oder in Ephesus, Apostelgeschichte 19, ist das, da kommt Paulus hin und stellt fest, irgendetwas fehlt denen und er fragt sogar danach, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und sie sagen, wir haben noch nie mal was gehört, dass es einen gibt. Und Paulus legt ihnen die Hände auf und sie bekommen den Heiligen Geist. Auch Cornelius, der durch Petrus zum Glauben kommt, der bekommt den Heiligen Geist auch extra, sogar vorher, vor dem Schritt in den Glauben. Aber ich glaube, das waren tatsächlich Ausnahmen, die wohl möglich, aber eben nicht die Regel sind. Daraus eine ausdrückliche Geistestaufe abzuleiten, die neben der Bekehrung zu Jesus notwendig ist, das geht meines Erachtens zu weit. Aber es gibt eben doch einen Unterschied. Was ich glaube ist, den Heiligen Geist haben, und den Heiligen Geist haben, ist nicht das Gleiche. Wann habe ich den Heiligen Geist? Ja, ich bekomme ihn mit der Bekehrung. Aber ihn dann zu haben und ihn zu haben, ist doch nicht das Gleiche. Ja, ich bin bekehrt. Und habe nun den Heiligen Geist. Aber wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann stelle ich fest, da verheißt Gott noch so viel mehr, was verbunden ist mit einem Leben mit Jesus, mit einem Leben im Heiligen Geist, das findet sich bei mir so nicht wieder. Eine Stelle, über die ich immer wieder mal stolper. Markus 16. Markus 16, und Jesus sprach zu seinen Jüngern, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die Folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. In neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird sie ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird es gut mit ihnen. Die Zeichen aber, die denen folgen, die glauben, sind diese fünf Zeichen, Zeichen des Glaubens. Wenn ich in mein Leben hineinschaue, dann muss ich feststellen, sie werden Dämonen austreiben. Nein, das findet sich bei mir so nicht wieder. Sie werden in neuen Zungen reden. Nein, das kann ich nicht. Ist nicht meine Gabe. Sie werden Schlangen mit den Händen hochheben. Habe ich noch nicht gemacht. Will ich auch gar nicht. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird sie nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird's gut mit ihnen. Bitte nicht falsch verstehen. Ich habe gestern Abend schon erzählt, wie ich zum Glauben gekommen bin, durch meinen kranken Vater. Ich glaube, dass nicht jeder Kranke gesund werden muss, weil Gott Krankheit manchmal auf anderen Wegen auch zu einem echten Segen gebrauchen kann. Darum geht es mir. Und es geht mir auch nicht darum, dass alle in Zungen reden müssen. Kann es auch nicht. Aber was mich tatsächlich irritiert ist, dass Jesus 5 Zeichen nennt, derer, die glauben, die begleiten, die im Glauben unterwegs sind. Und bei mir findet sich nicht ein einziges davon. Woran liegt das? Was läuft da falsch? Was fehlt denn da? Was ist das, was da dazugehört? In der Apostelgeschichte finden sich diese Zeichen. Von Anfang an. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Zeichen und Wunder durch die Apostel. Und dann wird ja weiter erzählt, dass Petrus und Johannes den Mann an der schönen Pforte heilen. Und dann kommen noch viele weitere Zeichen. Warum passiert das bei uns nicht? Warum erleben wir das nicht? Ich habe ein Bild. Mancher mag sich schon gefragt haben, warum steht hier diese Schüssel? Ich habe gerne etwas, was ich zeigen kann. Diese Schüssel steht für mein Leben. Etwas vereinfacht. Das Echte ist ein bisschen komplizierter. Mein Leben. Und da kommt nun der Heilige Geist. Der will ins Leben hinein. Aber das kann eben ganz verschieden aussehen. Ich kann ihn einfach so in mein Leben hinein. Schön kontrolliert, auch ein Stück separiert, in meine fromme Lebensecke, in das, was in meinem Leben eben ja an diese Stelle gehört. Dann ist er da. Dann habe ich ihn. Dann ist der Heilige Geist in meinem Leben und ich kann zu Jesus sagen, mein Herr. Aber ganz nüchtern betrachtet, was ändert sich dadurch in meinem Leben? Ja, er ist da. Er ist sogar mittendrin. Aber wenn ich ehrlich bin, mein Leben tut sich nicht viel, verändert sich nicht wirklich. Das ist in guten Teilen sogar letztlich unberührt von diesem Geist. Der Geist möchte es, dass ich ihm in meinem Leben aber den Raum gebe, den er sich ersehnt. Er möchte nicht nur eine fromme Ecke. Er möchte nicht nur das, was ich mit meinem Verstand kontrollieren kann, was ich verstehen kann oder wie immer wir das uns erfüllen oder aussprechen sogar, sondern er möchte so in mein Leben hinein, dass er tatsächlich in meinem Leben richtig drin ist. Und dazu muss ich ihn tatsächlich hineinlassen in mein Leben, so wie er ist. Und das, wie man es hier schon sieht, verändert alles. Kann Angst machen. Ne? Solange ich ihn so kontrolliert und separiert für sich irgendwo da untergebracht habe, habe ich das auch alles unter Kontrolle. Wenn er aber sich tatsächlich so der Geist in meinem Leben breit macht, habe ich das nicht mehr unter Kontrolle. Das verunsichert. Das macht Angst. Solange ich weiß, wo ich ihn hinstecken kann und ihm ja entsprechend auch so ja gewisse Schranken setzen kann, kann ich auch Bereiche so ein Stück frei halten, wo ich weiß, da ist es unangenehm, wenn er da hineinschaut. Da will ich ihn gar nicht drin haben. So geht das nicht mehr. Plötzlich breitet er sich aus. Immer mehr sogar. Bis in die letzte Ecke hinein. Da werden Dinge aufgedeckt. Da weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt will, dass er sie aufdeckt. Macht Angst. Und mancher mag sich vielleicht auch fragen, und wo bleib ich jetzt? Das ist ja ein ganz anderer Mensch. Bin ich denn dann noch der gleiche? Es gibt da so manches, das ja macht uns Angst. Das verunsichert uns total. Aber die Frage ist ja, was macht denn tatsächlich wirklich Sinn? Dass der Heilige Geist in meinem Leben zwar drin ist, aber in Wahrheit nichts verändert, dass er in Wahrheit ja mir wohl den Weg in den Himmel ebnet, Jesus als meinen Herzen im Herz verankert, meinen Herrn im Herzen verankert, ja, aber ansonsten sich eben nicht wirklich auswirkt, macht das Sinn? Und ist das das, was der Heilige Geist will? Ist es das, was sein Ziel mit mir, mit uns ist? Den Heiligen Geist haben ist nicht den Heiligen Geist haben. Paulus schreibt im Epheser: und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid, für den Tag der Erlösung. Ja, ich kann den Heiligen Geist haben, aber ich kann tatsächlich so mit ihm umgehen, ja, dass ich ihn vor den Kopf stoße, dass mein Leben aus ihm eben nicht das erfährt, was er geben möchte, dass er sich nicht so entfalten kann, wie es seinem Wunsch entspricht. Ich kann den Heiligen Geist haben, aber dann ist noch lange nicht alles gut. Es braucht es auch, dass ich ihm tatsächlich mein Leben überlasse, mehr und mehr. Damit der Heilige Geist sein Werk tun kann und mein Leben etwas wird zum Zeugnis, zum Preise seiner Herrlichkeit. Jesus sagt in Johannes 7, aber am letzten Tag, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Und der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen durch den Heiligen Geist. Ist es das denn nicht wert? Ich wünsche mir das. Und ich gebe für mich zu, heute, ich erlebe das noch viel, viel zu wenig. Den Heiligen Geist haben ist nicht das Gleiche wie den Heiligen Geist haben. Es macht nur Sinn, wenn ich ihn so habe, dass er sich in meinem Leben tatsächlich entfalten kann. Ich spreche nicht von einer Geisttaufe, ausdrücklich nicht. Ich glaube auch nicht, dass irgendein Ritus, eine Handlung, Hand auflegen oder was auch immer, dass das alles löst und das Leben dann plötzlich anfängt, eben diese Ströme zu verbreiten. Ich spreche davon, dass wir den Heiligen Geist haben, ihm in unserem Leben den Raum geben, den er haben möchte, uns von ihm erfüllen lassen. Epheser 5. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Sauft euch nicht voll Wein, sondern lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Ich verstehe das so, dass wir nicht mehr Geist brauchen, sondern der Geist mehr Raum haben möchte in uns. Nicht eingesperrt bleiben möchte in einer frommen Ecke, in dem, was wir mit dem Verstand überblicken, in dem, was uns keine Angst macht oder wie immer wir diese Grenzen setzen, sondern dass er hinein möchte in unser Leben und es tatsächlich erfüllen möchte. Ich möchte davon mehr erleben. Gott ist gut. Er ist wirklich gut. Und er liebt uns so sehr, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat. Dass sein Geist regiert, wirklich regiert, mein Leben bestimmt, in meinem Leben den Ton angibt. Das ist das Beste, was uns überhaupt passieren kann. Sauft euch nicht voll Wein, sondern lasst euch vom Geist erfüllen.